ARD.
SWR Kultur. Forum.
Und da ist das Thema heute: Hilferuf an den Westen. Geht Selenskys Siegesplan auf? Am Mikrofon Gregor Papsch. Ja, von einem Siegesplan spricht der ukrainische Präsident, aber nach einem Sieg der Ukraine gegen den russischen Aggressor sieht es nicht aus. Selenskyj drängt auf weitreichende westliche Zusagen, aber er bekommt sie nicht. Der Westen zögert, er taktiert, er vertagt. US-Präsident Biden tritt in wenigen Wochen ab und Europa wirkt ohne den tonangebenden Verbündeten orientierungslos. Kann Selenskyjs Siegesplan unter diesen Voraussetzungen überhaupt aufgehen? Wann endet der Ukraine-Krieg und zu welchen Bedingungen? Das fragen wir in diesem Forum und dazu begrüße ich meine Gäste. Nico Lange ist Sicherheitsexperte bei der Münchner Sicherheitskonferenz. Der Politikwissenschaftler Professor Dr. Herfried Münkler ist in Berlin am Telefon und zugeschaltet aus Hamburg ist Helmut W. Ganser, Brigadegeneral AD der Bundeswehr und langjähriger Militärberater unter anderem bei der NATO. Herr Ganser, kann die Ukraine in diesem Krieg als Sieger hervorgehen? Das suggeriert ja die Rede von einem Siegesplan.
Nein, ich halte das für sehr unwahrscheinlich, wenn man unter Sieg versteht, die Rückeroberung aller besetzten Gebiete. Selenskyj hat ja bei seinem Siegesplan den Begriff Sieg nicht definiert. Und ich denke, dass seine Forderungen ja sehr weitgehend sind und fast alle Punkte sind nicht erfüllbar. Weder die Einladung in die NATO, die Stationierung von NATO-Truppen in Ukraine, wahrscheinlich auch nicht die Erlaubnis, weitreichende Waffen in der Tiefe des russischen Territoriums einzusetzen. Für mich ist die spannende Frage hier, warum erweist das da ja? Er weiß ja, dass das nicht erfüllbar ist im Westen, schon gar nicht vor dem Hintergrund der amerikanischen Wahlen. Die spannende Frage ist für mich, warum stellt er dennoch diese Forderung? Mhm. Und da ist meine Hypothese, die ich vielleicht zur Diskussion stellen kann, das ist nach innen gerichtet. Er sprach vor dem eigenen Parlament. Irgendwann wird er sagen müssen, wir bekommen das nicht vom Westen, was wir brauchen, um zu siegen. Der Westen ist schuld, die westlichen Staaten geben uns nicht genug und wir müssen jetzt über Kompromisse nachdenken. Das wäre so meine Hypothese im Moment, weil ich mich in der Tat frage, warum hält er an solchen weitgehenden Forderungen fest, wissend, dass das nicht erfüllbar ist. Er war ja in Washington im Weißen Haus und hat mit Trump gesprochen.
Mhm. Ja, die Frage geben wir gerne weiter an meinen zweiten Gast, Professor Herfried Münkler, Politikwissenschaftler in Berlin. Kann Herr Münkler die Ukraine den Krieg gegen Russland gewinnen? Herr Ganser hat es eben schon angesprochen. Selenskyj hat gestern im Kiewer Parlament an seine eigenen Leute appelliert. Zitat, lasst uns bitte nicht unsere Einigkeit verlieren. Steht diese Einigkeit in Gefahr?
Ja, das ist schwer zu sagen, ob die Einigkeit in Gefahr ist. Sicherlich gibt es in der Ukraine eine Reihe von Strömungen, die etwas andere Zielsetzungen haben, etwas andere Flexibilität haben als Selenskyj. Aber Ihre Frage hieß, kann die Ukraine den Krieg gewinnen? Gewinnen ist ein sehr viel vorsichtigerer und dehnbarer Begriff als der des Sieges. Und wenn man sagt, naja, wenn sie mit kleineren Gebietsverlusten aus diesem Krieg herauskommt, dann ist das in mancher Hinsicht ein Gewinn. Beispiel dafür wäre der Winterkrieg, Sowjetunion gegen Finnland 1940, wo die Finnen durchaus Gebietsabtretungen vornehmen mussten, aber man trotzdem im Nachhinein sagen kann, naja, im Prinzip haben sie eigentlich diesen Krieg gewonnen, weil Russland, die Sowjetunion ihre Ziele nicht durchsetzen konnte. Ich würde also sagen, die Frage dreht sich um das Problem, wie weit gehen Putins Ziele und welche Möglichkeiten haben die Ukraine und der Westen, diese Ziele zu konterkarieren.
Ja, Frage an den Sicherheitsexperten Nico Lange von der Münchner Sicherheitskonferenz. Die Ukraine steht militärisch mit dem Rücken zur Wand. Ist das der richtige Zeitpunkt, einen Siegesplan vorzulegen?
Also ich würde zunächst mal bestreiten, dass die Ukraine mit dem Rücken zur Wand steht. Das scheint eher immer noch von der Hypothese geleitet, man könne gegen Russland nichts ausrichten und deswegen muss man sich am Ende fügen. Und diese Hypothese treiben wir schon seit 2,5 Jahren in den Diskussionen immer vor uns her. Wir sehen aber, dass Russland seine militärischen Ziele nicht erreicht hat, auch nach 2,5 Jahren nicht. Und mich beeindruckt ehrlich gesagt das Zerstören von kleineren Ortschaften in monatelangen Prozessen. Mich beeindruckt das militärisch nicht so stark, was Russland da hinbekommt. Ich glaube auch, dass die Ukraine eine Chance hat, sich militärisch durchzusetzen. Das heißt, die Streitkräfte der Russischen Föderation auf dem Territorium der Ukraine unter Druck zu setzen. Es braucht dafür auch gar nicht astronomisch viel Ressourcen. Das wäre möglich, insbesondere für die wirtschaftlich starken Partner des Westens, das zu machen, wenn sie das wollen. Und Selenskyj taktiert doch aus meiner Sicht nicht, sondern er versucht dem Westen dabei zu helfen, endlich einmal zu formulieren, was ist eigentlich das Ziel der Unterstützung der Ukraine, was wollen wir strategisch erreichen, weil man nur dann darüber reden kann, welche Ressourcen braucht man dafür und in welchem Zeitrahmen kann das geschehen. Es ist eher eine traurige Diagnose, dass die Partner der Ukraine bisher kein strategisches Ziel formuliert haben.
Was ist denn das strategische Ziel des Westens? Ich würde das so formulieren. Das strategische Ziel, sagen wir mal, der Amerikaner und Deutschland, ist, in einem Zielkonflikt zu fassen. Auf der einen Seite weitgehende Unterstützung, soweit das möglich ist. Auf der anderen Seite aber auch vermeiden einer direkten Konfrontation zwischen der NATO und Russland. Und damit ist das dann ausgedrückt, worum es geht. Und das heißt auch, dass natürlich, dass die westliche Unterstützung nicht unbegrenzt ist.
Ja, ich würde sagen, vielleicht kommt man der Sache ein bisschen näher, wenn man die Unterscheidung, die bei Clausewitz entwickelt ist, zwischen Ziel und Zweck aufgreift. Also Zweck als Antwort auf die Frage, was wir mit dem Krieg erreichen wollen, und Ziel als Antwort auf die Frage, was wir in dem Krieg erreichen wollen. Und da kann man sagen, wenn man gewissermaßen ein Stück weiter denkt, geht es ja darum, ob es möglich ist, in Form eines Angriffskrieges Grenzen in Europa zu verschieben. Und wenn das möglich ist, und zwar zu für Russland vertretbaren Kosten und Belastungen, dann wird das sicherlich den unangenehmen Effekt haben, dass es Nachahmer findet. Also Kandidaten dafür wären vor allen Dingen Erdogan und Vucic, also der Präsident der Türkei und der Serbiens, die ebenfalls solche Zielsetzungen haben. Das heißt sozusagen, von dieser Vorgabe her, der Westen, der den Zweck verfolgt, sichtbar zu machen, wer so etwas versucht, schadet sich dabei auch auf längere Sicht, nicht nur kurzfristig, sehr viel mehr, als er Vorteile hat, kann man bestimmte Ziele dann ableiten, die darin bestehen könnten, in der Ukraine etwa stärkere Waffen zu liefern oder gewisse Reichweitenbeschränkungen aufzuheben. Ich habe da vor einiger Zeit mal ins Gespräch gebracht, hat mich gefreut, dass offenbar Merz das aufgegriffen hat, Konditionierung. Nicht, dass man also sagt, wenn die Russen nicht die Angriffe auf Infrastruktur der Ukraine und Wohngebiete einstellen, dann sind wir leider gezwungen dazu, schrittweise diese Reichweitenbeschränkungen, jene Reichweitenbeschränkungen aufzuheben. Sodass also gewissermaßen auf dieser Ebene so etwas wie ein Verhandlungsprozess, der zwar nicht an einem Tisch stattfindet, aber der indirekt stattfindet, in Gang kommt. Und man vielleicht das kompensieren kann, was man versucht hat, mit wirtschaftlichen Sanktionen zu erreichen, aber nicht erreicht hat.
Ja, zumindest ist es so, dass das, was die Partner der Ukraine machen, die langwierigste und teuerste Lösung ist. Und dass es besser gewesen wäre, die Ressourcen ausgerichtet an einem strategischen Ziel schneller zusammenzubringen, um der Ukraine zu einer höheren Durchsetzungsfähigkeit zu verhelfen. Und man kann ja sagen, einerseits, das hat funktioniert in dem Korridor, der beschrieben worden ist. Putin hat seine militärischen Ziele nicht erreicht. Eine direkte Konfrontation ist vermieden worden. Aber es reicht eben nicht aus, um wieder zu einem Frieden zu kommen und Putin zurück zum Frieden zu drängen, weil Putin diese Situation im Grunde so weiter betreibt, wie das auch in seinen Intentionen liegt. Entweder kriegt er die politische Kontrolle über Kiew oder er setzt sie mit militärischen Mitteln durch. Und darauf haben wir, glaube ich, noch nicht die richtige Antwort, weil wir, wenn wir nicht die Ukraine in die NATO aufnehmen, der Ukraine nicht zu militärischer Durchsetzungsfähigkeit verhelfen, das scheint ja das zu sein, ist ja gerade ausgedrückt worden, was wir versuchen, dann mit der jahrelangen Zerstörung der Ukraine, so wie wir das gerade im Osten der Ukraine sehen, konfrontiert sind. Und diese Kompromisse, die bei uns oft als Ideen herumgeistern, sind aus meiner Perspektive, wenn man die Intentionen von Putin anguckt, überhaupt gar nicht möglich. Der führt diesen Krieg nicht, um ein paar Quadratkilometer in der Ukraine zu bekommen. Die kann man ihm auch nicht anbieten, damit er aufhört, diesen Krieg zu führen, sodass die erste entscheidende Frage doch sein muss, wie kann man Putin militärisch so unter Druck setzen, dass er diesen Angriffskrieg nicht weiterführen kann? Und dafür reicht die Hilfe im Moment nicht aus.
Herr Ganser, das ist ja genau das, was dieser Siegesplan letztlich besagt. Vor allen Dingen sind das zwei Punkte. NATO-Beitritt der Ukraine, das könnte Putin zwingen, mindestens aber Sicherheitsgarantien. Außerdem eben die Erlaubnis, westliche Waffen mit großer Reichweite auf russischem Territorium einsetzen zu dürfen. Aber das, was gestern und heute zu hören ist, muss doch relativ ernüchternd klingen für Selenskyj. NATO-Chef Rutte sagt, Zitat, wir stehen, wenn nötig, auf lange Sicht bereit, aber einen baldigen NATO-Beitritt stellt er nicht in Aussicht, ebenso wenig wie Joe Biden und der deutsche Bundeskanzler Scholz. Ja. Der bleibt auch bei seinem Nein zu Taurus-Marschflugkörpern. Aber dann läuft Selenskyjs Plan doch komplett ins Leere. Man fragt sich, warum macht er das?
Ja, er weiß ja, dass das völlig unrealistisch ist. Im Prinzip ist die Lage so, wie sie 2008 beim NATO-Gipfel in Bukarest beschrieben worden ist, mit der Perspektive des Beitritts ohne Zeitlinien. Das ist dann immer wieder in den verschiedenen darauf folgenden Gipfelerklärungen verstärkt worden. Aber im Grunde geht es nicht weiter, weil die Ukraine deshalb nicht aufgenommen werden kann, weil das die NATO in einen Krieg mit Russland ziehen würde. Und deshalb ist das einfach zu viel, was er da fordert. Ich würde aber ganz gerne noch mal auf Herrn Münkler eingehen, der von Gebietsabtretungen gesprochen hat und davon, dass Grenzen verschoben werden könnten. Und er hat das ja auch negativ gesehen. Ich sehe das auch so. Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, dass die Ukraine oder auch, dass die westlichen Staaten zustimmen, dass die Ukraine Gebietsabtretungen zulässt. Es wird dann wahrscheinlich eher irgendwann einen Waffenstillstand geben oder ein Abflauen der Kämpfe, in dem dann das von Russland besetzte Gebiet auf unbestimmte Zeit unter russischer Kontrolle bleibt. Aber ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, dass irgendwelche Staaten, selbst die BRICS-Staaten oder wie China, einer Gebietsabtretung, einer Annexion zustimmen würden. Ja, das geht auf gar keinen Fall, sondern es wird dann halt irgendeinen Waffenstillstand geben entlang einer Frontlinie, bei der die besetzten Gebiete, wie viel das dann auch immer sein mögen, unter russischer Kontrolle bleiben.
Naja, Herr Ganser, wir haben ja jetzt zurzeit wieder Nordkorea und Südkorea im Blick. Ja. Und da kann man sagen, da herrscht ja auch seit 1953 ein Waffenstillstand zwischen den beiden und kein Frieden. Es gibt so Situationen, in denen gewissermaßen ein Frieden nicht verhandelbar ist, weil die Vorstellungen beider Seiten zu weit auseinander liegen und jeder Abschluss auf einen Gesichtsverlust der einen Seite hinauslaufen würde. Und ich würde meinen, das ist in der Ukraine so ähnlich, sodass also, wenn ich gesagt habe, naja, gewisse Gebietsabtretungen, das auf die de facto Situation hinausläuft, eines Waffenstillstandes, bei dem die Ukraine sich eingestehen muss, dass sie auf absehbare Zeit bestimmte Gebiete des Donbass und vor allen Dingen die Krim nicht zurückerobern kann. Und dass das dann so ein Zustand wird, an dem man sich allmählich in Europa gewöhnt, nicht? Also in dem Sinne, glaube ich, gibt es sozusagen ein Einschleichen in einen Zustand des Nichtkrieges, der aber kein Zustand des Friedens ist.
Aber Korea ist 50 Jahre plus
gut gegangen. Woher kommt denn die Gewissheit, die einige zu haben scheinen, dass diese Situation, die wir sehen, auf einen Waffenstillstand hinausläuft? Ich kann das bei den Absichten der russischen Seite überhaupt gar nicht erkennen, sondern ich kann eher erkennen, dass wenn wir unsere Unterstützung der Ukraine nicht verändern, dass das jahrelang so weitergeht, wie es im Osten der Ukraine läuft. Das plant Russland doch auch militärisch, jahrelang genau so weiterzumachen. Da braucht es doch etwas, das da überhaupt erstmal dazu führt, dass es so einen Waffenstillstand geben kann. Und ich glaube, wenn wir die Illusion weiter uns selbst einreden, man muss nur eine Weile abwarten, die Ukraine ein bisschen unterstützen und dann kommt der Waffenstillstand von alleine. Dann werden wir mit sehr schwerwiegenden Folgen konfrontiert sein, weil Putin diesen Waffenstillstand nicht machen wird.
Nein, Herr Lange, das habe ich ja auch nicht gesagt, nicht? Sondern man muss aber damit rechnen, dass im Rahmen dessen, womit wir es hier zu tun haben, und das ist eben keine Niederwerfungsstrategie, sondern eine Ermattungsstrategie, die zur Anwendung kommt, es eher bei der ukrainischen Seite zu dem Punkt kommt, wo sich so etwas wie, der Sammelbegriff dafür lautet, Kampfstreiks entwickeln. Also Truppen erschöpft sind, nicht mehr kämpfen können, darauf verweisen, sie hätten ja auch gar keine Munition, sie würden nicht abgelöst, sie würden nicht in rückwärtige Stellungen mal für einige Zeit verlegt und ähnliches mehr. Darüber gibt es bestimmte Nachrichten aus der Ukraine, dass das mitunter der Fall ist. Und wenn sich das häuft, das heißt, wenn die Ukraine politische Seite das überzieht und ihre Truppen gewissermaßen einer Erschöpfung aussetzt, dann kann das ganz schnell passieren, dass sie in sowas einwilligen müssen. Und dann muss man sehen, ob das zur Folge hat, dass dann die russischen Truppen weiter vorrücken und das ausnutzen, wie das die Deutschen im Ersten Weltkrieg 1917 im Osten gemacht haben. Oder aber, ob man dann zu dem Ergebnis kommt, nun ja, dann müssen die Ukrainer ihre Ziele aufgeben, nämlich die Rückeroberung des Gebietes, das sie mal hatten. Und die Russen möglicherweise auch erschöpft sind. Das kann man ja daran sehen, dass sie zurzeit sich bemühen, nordkoreanische Soldaten anstelle ihrer eigenen Leute einzusetzen. Und das haben sie ja vorher schon mit Nepalesen versucht.
Ich würde gerne noch mal eingehen auf das, was Herr Münkler und auch Herr Lange eben gesagt haben. Auch die Russen unterliegen Ermattungsprozessen. Ich habe gerade heute interessante Analysen in diesen täglichen Bulletins des Institute for the Study of War gelesen, die auch immer wieder fragen und vermuten, dass es einen Kulminationspunkt gibt. Auch diese Angriffe jetzt, denn diese Kräfte, die dort im Donbass angreifen, die sind schon seit Anfang des Jahres im Gefecht. Jetzt kommt ohnehin eine Schlammperiode, sodass gleichzeitig wird gesagt, dass die Russen auch in ihrer Rüstungsproduktion und auch in der Frage, der schwierigen Frage der weiteren Mobilmachung auch Grenzen ausgesetzt sind, sodass irgendwann einen Waffenstillstand durch Ermüdung dann auch auf russischer Seite überhaupt nicht ausschließen möchte.
Ich finde, wir sollten über den Siegesplan von Präsident Zelensky nicht einfach so hinweggehen. Und ich teile die Einschätzung nicht, dass es da überhaupt keine Bewegung gibt. Ich würde nicht ausschließen, dass man über die Frage Einladung zu Mitgliedschaftsgesprächen in die NATO, vor allen Dingen in den USA, gerade nachdenkt. Sicherlich wird man bis zum 5. November, bis zum Termin der Wahl, nichts machen, um keinen Anlass zu geben, das zu einem Diskussionsgegenstand im Wahlkampf zu machen. Aber da wird es Bewegung geben, da bin ich ziemlich sicher. Und es wird auch Bewegung geben in der Frage, welche militärischen Fähigkeiten bekommt die Ukraine zur Verfügung gestellt? Und es wird eine Erweiterung dieser Fähigkeiten geben. Vielleicht nicht in dem Umfang, wie die Ukraine das gern hätte, aber das wird meines Erachtens geschehen. Und viele Dinge, die angeblich nicht möglich waren und unrealistisch waren, sind geschehen, insbesondere wenn die Ukraine auf dem Schlachtfeld Dinge erreicht hat, die den Westen dazu ermutigt haben, sein politisches Verhalten zu ändern. Also wir kommen in Deutschland aus einer Diskussion, wo angeblich durch den Schützenpanzer Marder der Dritte Weltkrieg ausgelöst werden sollte. Das hat sich ja sehr stark weiterbewegt. Und ich glaube, dass wir aus unserem eigenen Sicherheitsinteresse heraus nicht sagen können, da kann man nichts machen, das ist alles unrealistisch und wir gucken da jetzt im Grunde weiter zu, machen alles so weiter wie vorher und hoffen darauf, dass sich das irgendwie festfährt. Das ist in unserem eigenen Interesse eine sehr risikoreiche Strategie, die sehr schnell dazu führen könnte, dass die Russen viel näher an uns herankommen, dass sie sich auch ermutigt fühlen. Wir können das nicht laufen lassen. Und darauf hoffen, dass sich das von alleine festfährt. Und mir scheint, das ist auch keine Strategie. Das war schon von Anfang an des Krieges so. Erst hieß es, in 3 Tagen ist das gelaufen. Dann hieß es, das fährt sich im Sommer fest. Dann hieß es, im Winter fährt sich's fest. Also mir scheint, ein bisschen helfen und dann darauf hoffen, dass sich das Ganze von alleine festfährt. Das ist der Ansatz, den wir bisher verfolgen. Das kann sich noch Jahre hinziehen mit Flüchtlingen, die aus der Ukraine nochmal in größeren Mengen zu uns kommen werden, mit einer Destabilisierung der Situation, was Sicherheitsfragen in der gesamten Region betrifft. Wir haben in diesem Monat Wahlen in der Republik Moldau und in Georgien. Was ich mir erhoffe, ist, dass dieser Siegesplan von Präsident Zelensky wenigstens einmal dazu führt, dass wesentliche Akteure sich darüber einig werden, was wollen wir erreichen, welche Ressourcen wollen wir aufwenden und wie können wir Putin unter Druck setzen und nicht immer nur darauf warten, dass er etwas macht.
Herr Lange, ich würde widersprechen. Eine Einladung zu Mitgliedschaftsgesprächen halte ich für völlig unrealistisch. Ich würde auch sehr davon abraten. Man kann nicht ein bisschen NATO-Mitgliedschaft machen, sondern entweder oder. Und dass die meisten Staaten, vor allem auch die USA, ganz egal wie die Wahl ausgeht in den USA, aber auch Berlin wird in das Risiko nicht hineingehen wollen, durch eine Mitgliedschaft hineingezogen zu werden in diesen Krieg. Das ist auch, wäre auch nicht im deutschen Interesse.
Ich glaube auch, also die NATO-Mitgliedschaft, das ist nicht der Faktor, um den es geht. Das wird dem Zelensky auch schon klar sein, weil damit gewissermaßen die europäischen Länder in der Situation sind, in der sie letzten Endes sagen müssen, es ist der Bündnisfall, den wir durch die Einladung herbeigeführt haben. Und das heißt, dass sie in eine Rhythmik des Geschehens hineinkommen, die sie ja, das hat Herr Lange im Prinzip beschrieben, die ganze Zeit unendlich gefürchtet haben. Mhm. Aber natürlich gibt es Punkte, in denen, vielleicht ist das die Strategie von Zelensky, man, weil das erste nicht erfolgt, also Einladung in die NATO, in anderer Hinsicht der Ukraine entgegenkommt, nicht? Sodass also hier man ein Verhandlungstableau hat, bei dem einige Möglichkeiten der Ukraine zugestanden werden, die ihr bislang nicht zugestanden worden sind. Und da könnte ich mir tatsächlich vorstellen, dass man, wenn man den Krieg für die russische Seite spürbarer macht und sich bei der Aufhebung der Reichweitenbeschränkungen oder der teilweisen Aufhebung von Reichweitenbeschränkungen nicht länger durch das nukleare Säbelrasseln aus dem Kreml ins Boxhorn jagen lässt, dass dann eine Situation hergestellt wird, bei der so etwas wie eine zumindest annähernde Symmetrie der Fähigkeiten beider Seiten da ist, nicht? Die zurzeit nicht gegeben ist. Wir haben der Ukraine tatsächlich eine Hand auf den Rücken gefesselt und gesagt, ja, nun kämpf mal schön. Das ist zu wenig. Mhm.
Herr Ganser, was kann Russland unter Druck setzen, damit es verhandelt?
Im Wesentlichen die nachhaltige Verteidigung der Ukraine, wozu wir sie wahrscheinlich noch stärker unterstützen müssen mit Waffen und Personal, sodass dann die russische Seite weiter abgenutzt, geschwächt wird. Das ist die einzige realistische Perspektive, die ich sehe, auch von westlicher Seite. Und was die Reichweite der Waffen angeht, die tief ins russische Hinterland hinein wirken sollen, also die TACMS 300 und die Marschflugkörper der Franzosen und der Briten, da teile ich voll und ganz die Einschätzung des Pentagon. Der Pentagon, die ist dagegen, weil sie auf der einen Seite sagen, diese weitreichenden Waffensysteme, auch wenn sie Ziele 300, 400 Kilometer auf russischem Territorium hinein bekämpfen, wird die Lage an der Front nicht verändern. Alleine schon, weil die Zahl, die geliefert werden kann, auch von den USA, gar nicht realistisch ist. Die Amerikaner müssen ihre eine gewisse Zahl, eine größere Zahl dieser Waffensysteme für den eigenen Bedarf zum Beispiel im Indopazifik bereithalten. Und dann sieht man auch nicht mehr den Mehrwert angesichts der Eskalationsrisiken, die im Pentagon offenbar stärker gesehen wird als bei vielen Kommentatoren in Deutschland. Ich finde das merkwürdig, ja, dass in USA, da man sehr viel risikobewusster ist, die ganze Zeit gewesen ist während dieser Kriegsjahre, während hier oft gesagt wird, wir müssen ja mehr ins Risiko gehen.
Herr Lange, keine NATO-Mitgliedschaft auf absehbare Zeit, auch keine Aufhebung der Reichweitenbeschränkungen. Danach sieht es derzeit aus. Sie haben eben gesagt, vor den US-Präsidentschaftswahlen ist wahrscheinlich auch nichts mehr Konkretes zu erwarten. Aber dann kommt Bewegung rein. Darf ich fragen, welche Bewegung Sie da wahrnehmen? Ich will mein Bild von heute spiegeln. Da hat Finnland eine gerechtere Lastenverteilung angemahnt. Große Länder wie Frankreich, Italien oder Spanien müssten mehr Geld an die Ukraine überweisen als das kleine Finnland. Also die EU streitet vor Zelenskys Augen ums Geld. Dann ist doch die Frage, gibt es auf westlicher Seite so etwas wie ein klares Ziel überhaupt, was diese Hilfen eigentlich langfristig bewirken sollen?
Ich würde zunächst mal noch gerne auf zwei Punkte eingehen. Zum ersten, nur weil die USA sehr stark besorgt war um mögliche Eskalationen und deswegen im Grunde die Koalition angeführt hat mit dieser zögerlichen und schrittweisen Logik, heißt das ja nicht, dass das richtig so war. Ich finde, man kann die Argumente der Ukrainer schon nachvollziehen, die sagen, wir haben das westliche Schwarze Meer freigekämpft, wir haben ein Drittel der Schwarzmeerflotte versenkt, es sind französische und britische Marschflugkörper ins Hauptquartier der Schwarzmeerflotte in Sewastopol geflogen, wir haben die Oblast Kursk angegriffen und keine der befürchteten Eskalationen ist eingetroffen. Jetzt schaut doch mal her und löst euch doch mal aus der Analyse, die 2,5 Jahre alt ist, und updatet das mal zu einer neuen Analyse. Man kann mehr machen, ohne dass diese schlimmen Folgen eintreten. Man kann Wladimir Putin gratulieren zu seiner psychologischen Kriegführung. Die hat es offensichtlich in die Köpfe der Entscheider geschafft. Aber ich tue mich sehr schwer damit, das hinterher zu rechtfertigen. Das war alles richtig so. Also gepanzerte Fahrzeuge nicht zu liefern, zu einem Zeitpunkt, wo die ukrainischen Soldaten mit Kleinbussen unter Artilleriefeuer unterwegs sind, das hat doch nicht geholfen, sondern das hat für die Ukrainer viele Tote bedeutet. Und das hat auch der Situation insgesamt geschadet, zumal wir die Dinge ja hinterher geliefert haben, aber eben nicht in der Zeit, wo diese Artilleriewalze sich da vorwärts bewegt hat. Also da müssen wir, glaube ich, auch ein bisschen kritischer mit uns selbst sein und nicht sagen, dass das alles schon richtig so war. Und der zweite Punkt, die Intentionen von Wladimir Putin liegen klar auf dem Tisch. Und ich finde, die Debatte in Deutschland entkoppelt sich immer wieder davon, was Russland eigentlich will und was Putin mit diesem Krieg bezweckt. Und wenn wir die beiden Fragen, also wie stoppen wir Putin und welche Sicherheitsordnung wollen wir in Europa, wenn wir die nicht beantworten, dann werden wir diesen Krieg nicht beenden können. Und da komme ich auf Ihre Frage zu den Europäern und der Einigkeit. Es gibt einige, die haben das sehr klar beantwortet. Zum Beispiel die dänische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen, die nicht nur ganz klar sagt, dass sie eine militärische Durchsetzungsfähigkeit der Ukraine für richtig hält, sondern die ja auch F-16 liefert, als erstes Land mit dänischem Geld bei ukrainischen Unternehmen Waffen kauft, Haubitzen zum Beispiel, und die auch mit der gesamten dänischen Panzerartillerie sozusagen dorthin gegangen ist und gesagt hat, das ist alles dort besser eingesetzt als bei uns. Wenn mehr so handeln würden in Europa, wie Mette Frederiksen das in Dänemark macht, wären wir, glaube ich, für die Ukraine schon einen großen Schritt weiter. Aber der entscheidende Punkt ist, das ist nicht geeint. Und richtig ist auch, dass einige große Staaten, Italien, Spanien, Frankreich, deutlich unter den Möglichkeiten bleiben, die sie hätten. Und dass die Mittelosteuropäer, wenn sie als kleine Staaten sehr viel tun, die ganze Geschichte nicht stark genug beeinflussen. Es kommt dann auf die großen Europäer an. Und die müssten sich einigen, was sie wollen. Und letzter Punkt dazu, vor dem Hintergrund ist es ja ein europäisches Armutszeugnis, dass diese großen Europäer nicht in der Lage waren, so ein Rammstein-Treffen auch mal abzuhalten, wenn der US-Präsident nicht kommt, und als Europäer darüber zu sprechen, wie man die Unterstützung weiter organisiert.
Also ich meine, das kommt ja nicht von ungefähr, dass die Skandinavier und die Ost-Mitteleuropäer sehr viel mehr tun für die Ukraine, sowohl was Waffenlieferungen anbetrifft, als auch sonstige Unterstützung, als die genannten Frankreich, Spanien und Italien. Das hat aber natürlich auch was mit den von den jeweiligen Regierungen wahrgenommenen Bedrohungsszenarien zu tun, nicht? Und die sagen, ja, für uns ist das Problem eigentlich die Anzahl der von der gegenüberliegenden Mittelmeerküste ablegenden Migrantenboote. Und da müssen wir was tun. Und da fordern wir die Solidarität der Ostmitteleuropäer und Skandinavier ein, die aber in der letzten Zeit ja zurückgegangen ist. Das heißt, wir haben es hier natürlich auch mit einem Bruch oder einer Sollbruchstelle, die durch die NATO respektive die EU geht, zu tun. Und in vieler Hinsicht sind solche Gespräche auch der Versuch, gewissermaßen bei den einen etwas mehr und bei den anderen auch etwas mehr in Verhandlungen hinzubekommen. Das ist sicherlich das Problem Europas, nicht? Weil Europa keine klare Führungsmacht hat. Und man kann sagen, naja, Gott sei Dank gibt es dann wenigstens die NATO, wo das Problem der Rivalität der Europäer untereinander aufgelöst ist, weil man die Rolle der Führungsmacht externalisiert hat. Das sind Probleme, über die muss man sich vielleicht langfristig Gedanken machen, aber die wird man jetzt im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg nicht angehen können. Die sind dafür zu weitreichend und zu komplex.
Wer von Ihnen glaubt denn, dass sich nach den US-Präsidentschaftswahlen im November in Sachen Ukraine wirklich etwas ändert an der Politik? Tritt der Westen dann geschlossener auf, Herr Ganser?
Ja, wir müssten zunächst einmal vielleicht Szenarien für den Wahltag und auch natürlich dann für die Zeit nach dem 20. Januar, nach der Inauguration betrachten. Meine Hypothese ist ja, selbst wenn es einen knappen Wahlsieg von Kamala Harris gibt, dann zeichnet sich ja jetzt schon ab, nach amerikanischen Quellen, dass die Demokraten ihre Senatsmehrheit verlieren. Und dann haben wir wahrscheinlich eine neue Blockadesituation. Die Alternative ist ja, dass Trump gewinnt und dann haben wir ohnehin so etwas wie Tabula Rasa oder eine völlig ungewisse Situation, was Ukraine angeht. Also das sind alles keine guten Perspektiven für die Ukraine und wahrscheinlich wird es so sein, dass dann nach der Wahl und bis in den Frühjahr hinein das sich vielleicht langsam klärt und dass dann aus den USA nur noch sehr wenig kommt und dass dann die Europäer mehr oder weniger auf sich gestellt sind, was die Unterstützung der Ukraine angeht. Und das sind natürlich keine guten Perspektiven.
Ich würde sagen, Trump hat eine Neigung, nicht strategisch zu denken, sondern okkasionell im Sinne von Dealmaking. Und in Afghanistan hat er ja in Doha die Gespräche entsprechend geführt, hat auch mal mit dem kleinen Kim in Nordkorea so etwas gemacht. Er wird vielleicht versuchen, mit Putin direkt ins Gespräch zu kommen, und zwar über die Europäer und natürlich über die Ukraine hinweg. Und dann muss man mal sehen, wie so etwas ausgeht, nicht? Das halte ich für den Fall Trump für das wahrscheinlichste Szenario. Er hat ja auch da schon einige Male in der ihm eigenen Art angekündigt, er könne das Ganze innerhalb von kürzester Zeit, ich glaube, er hat gesagt, einen Tag beenden. Und das geht halt nur, wenn er glaubt, er könne das mit Putin entsprechend regeln. Das wird dann sehr unangenehm werden, weil dann die Europäer sich entscheiden müssen, ob sie die Ukraine weiterhin unterstützen und das konsequent auch ohne die USA machen oder aber ob sie dann irgendwie eine geprügelte Katze vom Kampfplatz schleichen.
Hilferuf an den Westen, geht Selenskys Siegesplan auf? Das ist das Thema heute im Forum hier bei SWR Kultur. Und es diskutieren der Politikwissenschaftler Herfried Münkler, Helmut W. Ganser, Brigadegeneral AD der Bundeswehr, der Sicherheitsexperte Nico Langer. Herr Münkler, wie enden Kriege? Das ist ja auch die Frage, die uns letztlich hier beschäftigt in dieser Sendung. Sie haben kürzlich in einem Beitrag für die Zeitung Welt einen, finde ich, ganz interessanten Vergleich zum 30-jährigen Krieg gezogen. Je mehr Akteure und Interessen in ein Kriegsgeschehen verwickelt sind, desto langwieriger werden die Friedensverhandlungen. Das gilt für 1648, das könnte auch für die Ukraine gelten. Das war Ihre These. Wo sehen Sie die Parallelen?
Naja, der Ukraine-Krieg ist ja nicht nur ein Krieg um Grenzen, Grenzverschiebung, wie weit das vom Asowschen Meer weg ist und derlei mehr, sondern es ist letzten Endes auch eine Auseinandersetzung um die Frage, wer in Europa als Hegemonialakteur auftritt. Man könnte fast so weit gehen zu sagen, es ist eine Auseinandersetzung um die Frage, ob es den transatlantischen Westen in 5 Jahren noch gibt oder aber ob an die Stelle dessen der Eurasismus getreten ist, also letzten Endes ein Raum von Lissabon bis Vladivostok, bei dem letzten Endes die Russen das Sagen haben. Und ich glaube, Herr Lange hat das vorhin mal so eher beiläufig angesprochen. Wenn man bestimmte politische Entwicklungen im Innern einzelner europäischer Länder sich vornimmt, dann ist eine Neuauflage von Rapallo oder anderem mehr nicht prinzipiell ausgeschlossen. Und das sind natürlich neben der von mir angesprochenen Entwicklung in den USA die Sachen, die in Europa anzuschauen sind. Also sozusagen die vielen Dimensionen dieses Krieges, die es gibt. Und dann natürlich auch entgegen den Erklärungen von Sarah Wagenknecht und anderen, Verhandeln und Kämpfen sind nicht voneinander strikt aparte Vorgänge und man könne sozusagen umschalten vom einen aufs andere, sondern der 30-jährige Krieg, nicht, die verhandeln mehr als 4 Jahre in Münster und Osnabrück und währenddessen gehen die Kämpfe weiter. Und der Ausgang von Auseinandersetzungen auf dem Schlachtfeld, bei Jankau, bei Zusmarshausen und so weiter, sind Hinweise an die Verhandler, wie stark ihre Position ist. Man könnte also sagen, solche Verhandlungen sind die Fortsetzung des Krieges mit anderen Mitteln.
Herr Ganser, kann uns das im aktuellen Krieg helfen, zu Friedenslösungen zu kommen?
Ja, ich denke, dass während des Krieges gesprochen werden muss. Und ich denke, das findet auch statt. Nichtregierungsexperten oder Mitregierungsexperten. Ich denke, dass die solche Gespräche laufend stattfinden oder Kontakte auch zwischen den USA und Russland. Also das heißt, Kooperation im Konflikt, gesprächsweise Kooperation, um auszuloten, wo sind Möglichkeiten für einen Kriegsbeendigungsprozess? Ich möchte gar nicht von Frieden sprechen. Mhm. Für einen Kriegsbeendigungsprozess, das ist, glaube ich, ganz entscheidend. Nur so wird es gehen, und das ist ein sehr langwieriger Prozess, wenngleich ich immer Probleme habe mit solchen historischen Analogien, die Herr Münkler jetzt im Hinblick auf das Ende des 30-jährigen Kriegs gemacht hat. Aber es gibt immer Ähnlichkeiten, obwohl man das dann nicht eins zu eins übertragen kann. Ich glaube, Mark Twain hat mal gesagt, Geschichte wiederholt sich nicht, aber sie reimt sich.
Genau, so ist das.
Herr Lange, jetzt ist ja die Hoffnung da, es könnte irgendwann nächstes Jahr möglicherweise zu einer wirklichen Friedenskonferenz kommen. Glauben Sie daran?
Ja, Präsident Zelensky gibt uns ja einen Hinweis. Mhm. Er sagt ja explizit, dieser Siegesplan der Ukraine ist eine Brücke zu der zweiten Friedenskonferenz, damit man da ernsthaft über Möglichkeiten eines Friedens sprechen kann. Es hängt also auch von uns ab. Sind wir in der Lage, Russland da an den Verhandlungstisch zu bringen? Oder hoffen wir, dass das irgendwie von allein passiert? Und das ist ja gerade für die deutsche Außensicherheitspolitik, wo von Zeitenwende geredet worden ist, sehr schwierig zu verstehen, dass wir diejenigen sind, die etwas machen müssen. Wir wollen gerne mitmachen, wenn andere etwas tun, aber dass es auf uns ankommen könnte, das ist, glaube ich, eine große Schwierigkeit aus deutscher Perspektive. Es fängt aber schon damit an, und da sehe ich in der deutschen Debatte eine große Gefahr, Herr Münkler hat das beschrieben, einige Akteure, die da unterwegs sind, dass man sich immer wieder klar machen muss, was wir denken, ist wichtig. Was Russland denkt, ist wichtig, und was die Ukraine denkt, ist genauso wichtig. Und es gibt schon eine gewisse Tendenz, gerade bei den größeren Europäern, dass man immer sagt, man muss auf Russland hören und man darf Putin nicht provozieren und was in Zukunft eigentlich mit Russland ist. So als wenn die Ukrainer sich dann irgendwie fügen müssten, wenn wir uns mit Russland einigen. Und das ist ganz gefährlich. Man liest ja auch gerade von informellen Gesprächen, die Akteure aus Deutschland da führen, wie ich finde, in einer großen Selbstüberschätzung, so nach dem Motto, wir kennen die doch alle, jetzt fahren wir da mal hin und versuchen mal irgendwas hinzubekommen. Man wird es nur hinbekommen, wenn man sich mit den Partnern eng abstimmt, das gemeinsam macht, und wenn man sich mit der Ukraine eng abstimmt, aber ohne die Partner, ohne die Ukraine als Deutschland da irgendwas verhandeln zu wollen. Das wäre sehr fatal, wenn sich das in so eine Richtung entwickelt.
Ich halte diese großen Friedenskonferenzen, wie wir das bisher gesehen haben, zum Beispiel auf dem Bürgenstock in der Schweiz, nicht für zweckmäßig. Das hilft nicht weiter, sondern wenn es wirklich zu Kriegsbeendigungskonferenzen kommen sollte, dann geht das nur in einer kleineren, überschaubaren Kontaktgruppe mit entscheidenden Akteuren wie den Chinesen und den Amerikanern, vielleicht auch der Europäischen Union. So dass dann auch und im Kern dann natürlich Russland und die Ukraine und die anderen drumherum. Also das ist wesentlich, aus meiner Sicht wesentlich zielführender als diese riesigen Friedenskonferenzen. Und das erinnert mich auch an meine Erfahrung aus Friedenskonferenzen zu Nagorno-Karabach Anfang der 90er Jahre nach dem Großen Krieg, wo wir genau das im Rahmen der OSZE gemacht haben mit der damaligen Minsk-Gruppe. Am Anfang wollten die Konfliktparteien gar nicht miteinander sprechen. Nach einem Jahr haben sie auch sich zusammengesetzt. Also, wie Herr Münkler gesagt hat, eher ein ganz schwieriger, längerfristiger Prozess, aber keine großen spektakulären Konferenzen, die dann mit Medienbegleitung sind. Es ist viel besser, wenn das im Stillen passiert.
Das Problem, Herr Münkler, ist natürlich Putin. Die russische Reaktion gestern auf die Pläne Zelenskys, sofortiges Abwinken, der Plan sei völlig aussichtslos, die Ukraine wolle die NATO in einen Krieg ziehen, Verhandlungen schließt die russische Seite völlig aus. Sehen Sie denn überhaupt Voraussetzungen für welche Verhandlungen auch immer, die sich nur halbwegs auf Augenhöhe bewegen?
Ja, wahrscheinlich ist das Mittel, Putin verhandlungsgeneigt zu machen, die Erhöhung der Kosten, die er zu tragen hat. Und dabei würde ich sagen, spielt nicht nur die Lage an der Front, wie Herr Ganser das vorhin herausgestellt hat, eine Rolle, sondern auch für ihn die Befürchtung, dass Teile der Bevölkerung ihm verloren gehen oder dass das Ressentiment postimperialer Phantomschmerzen nicht mehr hinreichend greift, um die Unterstützung für ihn zu mobilisieren. Also man muss darüber nachdenken, wie man es schaffen kann, den Krieg für die Russen spürbar, kostspielig und riskant zu machen. Das sind Überlegungen, die teilweise mit den Überlegungen von Zelensky parallel gehen können. Die können aber auch ganz unabhängig davon sein. Und da würde ich in der Tat den entscheidenden Punkt sehen. Alle anderen werden schon bereit sein, in irgendeiner Weise schrittweise sich auf Verhandlungen einzulassen. Aber auf Russland im Augenblick nicht, weil das natürlich auch in der bisherigen Kommunikation russischerseits als ein Eingeständnis der Schwäche begriffen wird. Darüber muss man sehr nachdenken. Aber ich denke, wenn das Risiko für Putin so groß wird, dass er den Krieg vielleicht gar nicht an der Front, sondern zu Hause politisch verliert, dann wird er sich schon bewegen.
Aber dabei ist es jetzt im Moment ja, oder seit 2,5 Jahren, ja eher so, dass Putin derjenige, der ist, der auf Zeit spielt. Ne? Er setzt auf die Uneinigkeit des Westens. Er hofft, dass die Militärhilfe von alleine einschläft, dass überhaupt die Müdigkeit so groß ist, dass er damit sein Ziel erreichen kann.
Ja, das ist schon. Aber ich meine, das haben wir eben, da bin ich eher bei Herrn Lange, ja auch im Prinzip möglich gemacht, dass er auf Zeit spielen kann und dass er permanent die Eskalationsdominanz hatte. Darüber muss man auch nochmal nachdenken. Erstens, wie verknappen wir die Zeithorizonte für ihn und wie schränken wir seine Eskalationsdominanz ein?
Ein Plan ist besser als kein Plan. Ich kann bei uns bisher keinen erkennen, deswegen sollten wir uns mit dem Plan von Zelensky beschäftigen und unsere eigene Strategie festlegen. Und wir können nicht erwarten, dass wir nicht das Notwendige tun und dass dann aber ein gewünschtes Ergebnis eintritt. Das gehört zur Zeitenwende auch dazu, dass wir erkennen, auf uns kann es entscheidend ankommen. Es sind ja zum Anfang, und da muss man vielleicht nochmal zurück, zum Anfang dieses Krieges sehr richtige Dinge gesagt worden, auch durch entscheidende Akteure in der Bundesregierung. Und wenn man das mit Leben füllen würde und nicht jetzt zurückrudert, nachdem das sehr lange dauert, dann gäbe es, glaube ich, einen Weg, der schrittweise zu einem Frieden führen kann.
Wir müssen alles tun, wir, das heißt die NATO-Staaten, die vielen Unterstützerstaaten, alles tun, was uns möglich ist, ohne dass Deutschland und die anderen europäischen Staaten in ein unkalkulierbares Risiko der Eskalation gehen, weil wir auch nicht wissen, wo da die kritischen Punkte sind. Es geht dann nicht um einzelne Waffensysteme und so weiter, sondern es geht dann immer darum, was insgesamt passiert. Es wird eine Eskalation nur geben, wenn Russland mit dem Rücken zur Wand steht. Und ich vergleiche das gerne, dieses immer weiter Vorgehen mit einem Bogen, den man sehr weit spannt, ohne zu wissen, wann er bricht. Ja, und irgendwann bricht er und diesen Punkt muss man auf Distanz halten. Mhm. Also das ist das, was ich da sagen möchte. Aber entscheidend ist letzten Endes, dass wir weiter alles Mögliche tun, militärisch, finanziell und auch humanitär. Und dabei auch an die Kriegsopfer denken. Wir haben wahrscheinlich an die 100.000 Gefallen in der Ukraine. Das ist mehr als in ein vollbesetztes Stadion passt an Personen. Ja, das müssen wir auch mal immer wieder, dürfen wir nicht ausblenden.
Hilferuf an den Westen. Geht Zelenskys Siegesplan auf? Das war das Thema heute im Forum hier bei SWR Kultur. Ich bedanke mich bei meinen Gästen. Helmut Weganser, Brigadegeneral AD der Bundeswehr, der Politikwissenschaftler Herfried Münkler und der Sicherheitsexperte bei der Münchner Sicherheitskonferenz Nico Lange. Danke auch Ihnen allen fürs Zuhören. Mein Name ist Gregor Papsch. Einen schönen Abend.